ARD Sounds.
Hallo nach Berlin, willkommen Keschrau Beros.
Hallo.
Der Seelensturm rund um den Buckelwal. Timmy, wäre das eigentlich ein Podcast wert?
Ja, ich glaube, da könnte man schon ein 10-teiliges Drama machen. Das wäre der längste Podcast, den ich hier in meinem Leben produziert habe. Da sind alle Emotionen drin, die man braucht für eine gute Geschichte.
Passend zu einem sehr großen Tier.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Keschrau Beros, preisgekrönter Podcastmacher.
Wer weiß, ob er wirklich auf den Wal kommt. Ich habe leise Ironie rausgehört. Und könnt jetzt starten mit, hey, und jetzt geht's los. Aber das wäre von Ihnen geklaut.
Das wäre von mir geklaut, aber ehrlicherweise, hey, ist seltsam, dass dieses wirklich sehr austauschbare kleine Wort, dass ich das mir irgendwie angeeignet habe. Das ist meine größte Lebensleistung, würde ich sagen.
Na, wir reden über größere. So hemdsärmlich gehen zumindest ganz große, starke Geschichten los. Ken Jebsen, der Verschwörer, der Drachenlord, diese verlorene Internetseele aus dem Fränkischen oder Aufstieg und Fall des Mesut Özil. Haben Sie mal innerlich addiert, wie viele Abrufe diese Podcasts gemeinsam haben?
Ich habe sie nicht nur innerlich addiert, ich habe sie auf allen Ebenen addiert. Ja, es sind ein paar Millionen.
Ein paar Millionen haben Ihre Geschichten gehört.
Ja.
Das macht stolz und dafür gibt es auch einen Grund. Also ich kenne die meisten von Ihnen. Ich will auch nicht mit einer Schleimspur starten. Ich finde sie einfach überzeugend und stark, denn es gibt zwar tausende Podcasts, aber gut gemachte schon deutlich weniger und brennend relevante, da wird es übersichtlich. Wann horchen Sie denn auf und wann wird für Sie eine Geschichte so wesentlich, dass Sie Lust haben, in mehreren Folgen, und es sind ja meist 3-4 Stunden, zum Kern weiterzugehen?
Wenn ich etwas unter der Oberfläche vermute. Also es gibt wahnsinnig viele tolle Geschichten, Ereignisse, Dinge, über die man etwas erzählen kann. Und sobald ich etwas unter der Oberfläche vermute, etwas, wo wir ein bisschen was über unser Leben verstehen, über die Gesellschaft, in der wir leben, dann wird so eine Geschichte für mich so richtig interessant. Dann komme ich tatsächlich ins Grübeln.
Also es ist meist eine kleine Geschichte, hinter der eine große lauert.
Ja, eine kleine oder eine große Geschichte, hinter der eine größere andere Geschichte lauert. Darum geht es eigentlich. Also diese Geschichte selbst vorne ist das trojanische Pferd im Grunde genommen. Damit komme ich durch die Tür der HörerInnen. Sie sagen, das höre ich mir an. Ein Verschwörungserzähler auf Abwägen, super, höre ich mir an. Eine Frau, die zu Unrecht eines Mordes beschuldigt wird, das höre ich mir an. Und dann, wenn man einmal durch die Tür gekommen ist, hört man dann noch was anderes, nämlich Deutschland in den letzten 20 Jahren, wie sich das Land entwickelt hat oder wie wir so zu Vorurteilen kommen in True-Crime-Geschichten. Das sind dann so die Geschichten hinter den Geschichten.
Ja, und aktuell zusammen mit der ARD, This is America, Free Luigi. Und ich ergänze Mancione, das ist ein junger Mann aus reichem Haus, der hat mutmaßlich und wie Videos zeigen, aber er ist noch nicht verurteilt. Dieser Luigi Mangione hat also vor 17 Monaten den Chef der größten amerikanischen Krankenversicherung erschossen. Jetzt könnte man sagen, Tötung durch Schusswaffe, das passiert in den USA 40 Mal am Tag. Warum haben Sie hier so sehr aufgehorcht?
Es ist tatsächlich ein ungewöhnlicher, wie Sie gesagt haben, mutmaßlicher Mord. Er geschah im helllichten Tag mitten in New York auf offener Straße in einem dicht besiedelten Ort. Der Mord geschah an einer Person, die sonst, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich nicht stirbt, nämlich ein Geschäftsführer, ein CEO. Wenn man in den Nachrichten lauscht in den USA von den ganzen Amokläufen und all den Dingen, die da passieren, sind die Opfer meistens eben nicht besonders mächtige Leute. Und hier haben wir es tatsächlich mit einem sehr, sehr mächtigen Manager Amerikas zu tun. Das ist ungewöhnlich. Und das Dritte, was dann passiert, ist nämlich, und das ist das, was mich an dieser Geschichte besonders interessiert, ist die Dynamik, die dann entfacht ist, nachdem diese Nachricht klar geworden ist.
Ja, es gab eine massive Reaktion im Netz und auf den Straßen und natürlich als Hörer und auch für mich als Deutschen erstmal erstaunlich und befremdlich. Ja. Ganz viel Daumen hoch bis Jubel. Ja. Dabei hat dieser CEO, der hat es von ganz unten nach ganz oben geschafft. Er war 50 Jahre alt, hatte 2 Söhne. Das war Ihnen ja auch wichtig, im ersten Kapitel dem ein paar Minuten zu widmen, ihn zu porträtieren.
Ja, es war mir wichtig, weil also wir dachten in der Redaktion, dass wir bei dieser Geschichte ein Empathiedefizit haben. Wir alle kennen die Geschichte von Luigi Mangione, da haben sie zumindest gehört, angeschnitten, aber nicht die von Brian Thompson, dem Opfer. Und was wir herausheben wollten, ist tatsächlich diese Ambiguität zwischen, da ist auf der einen Seite dieser Luigi Mangione, kommt aus gutem Haus, ist gut aufgewachsen, hat eigentlich gar keinen Grund, sich über irgendwas zu beschweren, ihm geht sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite haben wir den wahr gewordenen amerikanischen Traum. Da ist jemand aus einem bescheidenen Haus, der sich hochgearbeitet hat zum einen der mächtigsten Manager Amerikas. Und diese Geschichte wollten wir erzählen, um dieses Empathiedefizit wieder auszugleichen, nämlich zu sagen, lass uns mal ganz genau hinschauen, wer sind denn eigentlich diese Leute hinter der Geschichte? Und deswegen haben wir uns da in der ersten Episode auch viel Zeit genommen, um Brian Thompsons Geschichte wie so eine Art Roadmovie zu erzählen.
Ja, man lernt aber auch, dass in dem Jubel naturgemäß in Anführungszeichen kaum Mitgefühl steckt. Da hätte es den richtigen erwischt, eines grausamen, harten Systems. Denn man lernt auch schnell diese andere Gewalt kennen. Mhm. Leute werden von ihrer Krankenversicherung hängen gelassen oder sterben unterm Rechtsstreit, der sich hinzieht. Oder Krankenhäuser verlangen für eine Nacht auf Station nach schwerwiegender Operation $100,000? Ich habe mich gefragt, haben Sie da keine Null zu viel?
Leider nicht. Ich habe da mehrfach nachgefragt. Ich war ja auch bei der Ärztin in Austin in Texas und habe sie auch nochmal gefragt, wie kommt das? Und sie meinte auch, das ist ein Abzocksystem. Das sind Zahlen, die völlig irre sind, 100.000 Euro. Und das sind auch Gründe, warum dann die Krankenversicherungen auch versuchen, eben aus diesen Nummern rauszukommen und alles dafür tun, um solche Auszahlungen irgendwie auch zu vermeiden. Und das ist verrückt, das sind Zahlen, die kann man sich nicht vorstellen.
Und es dämmert einem so langsam, eine kranke Tat entspringt einem kranken System, kann man das so sagen?
Ja, ich meine, da geht halt diese Ambiguitätsgeschichte weiter, ne? Also, dass wir auf der einen Seite diese Heroisierung haben, die uns völlig fremd erscheint und auch fremd ist. Also diese Heroisierung eines Menschen, der einen anderen Menschen hinterrücks erschießt, muss man sagen. Also er hat ihn auch von hinten erschossen auf offener Straße. Und auf der anderen Seite dann diese Dynamik, die da entfacht ist und dieser Jubel, der da entfacht ist. Und wenn man dann genau hinschaut, woher kommt dieser Jubel, merkt man, ja, okay, da sind oft eben Leute, die diese negativen Erfahrungen mit dem System gemacht haben, dessen Repräsentant eben dieser mächtige Manager gewesen ist. Und auch da muss man dann so ein bisschen schauen, so, ich verstehe auch diese Wut auf das System, auch wenn ich nicht einverstanden bin mit den Mitteln, mit denen man sich an dieses System rächen will.
Und so trostlos die Tat, für einen Hollywood-Film wäre es fast geeignet, denn der Täter hat seine Patronenhülsen noch beschriftet, ich glaube mit den drei häufigsten Abschmetter-Argumenten der Versicherung.
Ja, genau. Deny, defend und depose. Das sind so die drei maßgeblichen Worte, mit denen solche Zahlungen irgendwie abgelehnt werden. Also die Krankenhäuser machen alles dafür. Sie verneinen erstmal die Zahlung, sie verteidigen das, sie deposen, heißt, die machen die Leute auch mürbe bis vor Gericht, bis Leute irgendwie einfach aufgeben und sagen, okay, ich bemühe mich nicht weiter drum, weil das sind natürlich Zahlungen, die da auch noch an Anwälte und so weiter rausgehen, die sich niemand leisten kann. Das heißt, Leute geben früher schon auf, für diese Rechte zu kämpfen, weil sie es nicht leisten können.
Nur der Tod von Brian Thompson ändert am System rein gar nichts.
Rein gar nichts, tatsächlich, ja. Das ist einer der Aspekte, die in dieser Geschichte ja so besonders traurig sind, nämlich, dass diese Ermordung das System jetzt ja auch nicht verändert hat. Es gab einen kurzen Schock, wie es halt so immer ist. Und ich würde argumentieren, dass dieser Schock eben auch Teil dieses Systems ist, dass das durchaus erwartet wird fast schon in diesem amerikanischen System, dass sich eben Leute wehren und irgendwie aufbegehren und dass man diesen Schock kurz aushält, aber dann passiert auch nichts, außer dass vielleicht jetzt ein paar Geschäftsführer noch mehr Sicherheitskräfte an ihrer Seite haben, damit das nicht nochmal passiert.
Aber jetzt sind Gottlob diese gewalttätigen USA, die ja auch eine Geschichte der Gewalt haben, das kommt ja auch raus in ihrem Podcast, nicht Deutschland. Ist es dennoch für uns wirklich relevant?
Klar, für mich ist das eine wahnsinnig relevante Geschichte auch für Deutschland, weil wenn man das runterbricht, geht es um nichts anderes als um Ungerechtigkeit und wie Ungerechtigkeit sich verstetigen kann in einer Gesellschaft, wenn sie unbeachtet wird. Und wir haben es hier, also vor allem in diesem Jubel halt eben um Menschen zu tun, die das Gefühl haben, dass ihnen nicht zugehört wird und dass die Regierung ihren Wünschen irgendwie nicht mehr nachkommt oder sie nicht mehr ernst nimmt. Und ich glaube, man kann Leute nur so lange eben reizen, bis da tatsächlich auch etwas passiert in der Gesellschaft. Mhm. Und ich glaube, davor sind wir hier in Deutschland auch nicht gefeit.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa trifft
Kischrau Beros, erzählt die Geschichten hinter den Hypes.
Und ist mit mir in Berlin verbunden. Ja, zum Beispiel die Geschichte von Ken Jebsen, vom talentierten Radio- und Fernsehmoderator zum Internet-Verschwörungsmeister. Und die Dachzeile über diesen wirklich preisgekrönten Podcast lautet Cui Bono, lateinisch: Wem zum Vorteil? Wem nutzt das Ganze? Ist das für Sie fast immer die zentrale Frage?
Das ist auf jeden Fall eine der zentralen Fragen. Ja, woher kommt das, was jetzt gerade passiert ist? Wem zum Vorteil? Wer profitiert davon? Das ist natürlich eine der Fragen, die man sich vor allem im Investigativjournalismus stellt. Follow the money, follow the paper trail. Und ich glaube, das sind natürlich entscheidende Fragen, wenn man so die größere Szenerie beschreiben möchte, in der diese Geschichten passieren.
Also warum ist die Geschichte in der Welt und warum möchte jemand, dass wir uns damit beschäftigen? Auch.
Das ist der Unterschied zur Nachricht, ja. Also eine Nachricht ist ja genau das, was wir nicht machen, nämlich eine Nachricht verkündet nur das, was jetzt passiert ist. Und mit dieser Nachricht wird man meistens eben alleingelassen, weil man nicht versteht, wie diese Nachricht überhaupt entstanden ist. Und bei unseren Geschichten bemühen wir uns eben, aus dieser Nachrichtensituation eben herauszukommen, sondern zu sagen, wie sind wir zu dieser Nachricht gekommen? Und die Antwort auf diese Frage liegt oft halt 40 Jahre zurück. Und die Geschichten beginnen oft viel, viel früher. Und wenn man dann einmal erzählt, wie so etwas passieren konnte, finde ich oder glaube ich, hat man dann ein größeres Verständnis dafür, in was für eine Gesellschaft man lebt.
Dafür braucht es Zeit. Dafür braucht es Tiefe. Am Ende gab es für Sie den Grimme-Preis, den Deutschen Podcast-Preis. Vor allem aber auch die Erkenntnis, da draußen sind Hunderttausende, wenn nicht Millionen, die sehr wohl Tiefe schätzen.
Mhm. Tatsächlich. Und vor allem, es ist sehr nahbar erzählt. Wir versuchen sehr am Menschen dran zu bleiben. Wir sind Protagonistinnen gesteuert. Also wir versuchen möglichst viel irgendwie tatsächlich auch zu beschreiben, auch von Leuten, die selbst irgendwie etwas erlebt haben und nicht einfach nur nachzuerzählen, was oft dann eben dazu führt, dass man so dieses berühmte Show, Don't Tell halt nicht mehr macht. Also anstatt zu zeigen, erzählt man dann nur. Und wir wollen aber zeigen. Und das ist ganz wichtig.
Wollen Sie auch etwas bewirken?
Na klar, also ich möchte natürlich, also es ist jetzt keine Mission, die man sich vorab stellt, aber ich glaube, es ist unvermeidlich, dass man etwas bewirkt, wenn man tatsächlich die Motoren in Bewegung setzt. Und da freue ich mich natürlich immer am meisten drüber, wenn vor allem zum Beispiel bei der Mesut Özil-Geschichte habe ich wahnsinnig viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen irgendwie verstanden oder für mich einordnen können, was da eigentlich genau passiert ist. Und bei Ken Jebsen genauso, weil sobald man da irgendwie reinkommt, merkt man, okay, es geht eigentlich darum, wie sich Verschwörungsideologien in den letzten 20 Jahren bundesdeutscher Geschichte irgendwie verstetigen konnten in der Gesellschaft. Und diese Erkenntnis, auf die arbeiten wir auch hin. Wir nennen das in unserem Storytelling-Prozess auch immer so dieser Moment of Truth. Also der Moment der Wahrheit, der Moment, bei dem es in den HörerInnen im Grunde genommen Klick macht und sie denken, ah okay, jetzt habe ich etwas verstanden, jetzt ist ein Schalter umgelegt. Auf den Moment arbeiten wir hin.
Dahinter steckt ja auch schon eine Haltung und eine Weltsicht und Sie möchten aufklären, auch filtern in wesentlich, unwesentlich, nur momentan, wo alle Schleusen für alles offen sind, wirkt es fast rührend.
es ist fast rührend, ja, tatsächlich, weil diese klassische Gatekeeper-Funktion von früher, die gibt es halt nicht mehr. Die Gatekeeper-Funktion, die haben wir heute immer noch, aber der Unterschied, der kleine, aber feine Unterschied ist, dass die HörerInnen in einer viel, viel mächtigeren Situation sind, diese Gates sich selber auszusuchen. Also selber auszusuchen, zu welchem Tor gehe ich hin und lass mir da die Welt filtern, die da draußen passiert und zu welchem gehe ich nicht hin. Und darum kämpfen wir ja, dass Leute zu uns kommen und sagen, kommt, stellt euch vor unser Tor hin, wir erzählen euch die Welt. Alle JournalistInnen, alle diese Produktionen, die da passieren, die filtern diese Welt. Sie alle tun das. Auch diejenigen, die es vermeintlich nicht tun. Also die vermeintlich maximal offen sind und irgendwie stundenlange Gespräche online stellen, sagen, hier, wir schneiden gar nichts raus. Hier ist ein dreistündiges Gespräch mit einem Corona-Leugner und was
oder
weiß ich.
Oder Björn Höcke neulich.
Oder Björn Höcke, genau, so ein dreistündiges Gespräch, so ein Möchtegern-Journalismus so. Aber auch das ist ein Gatekeeper, weil auch er framet seine Gespräche auf eine Art und Weise, die beeinflussen. Wir alle machen das. Und die Frage ist nur, welchem Tor traut man am meisten? Und um dieses Vertrauen kämpfen wir alle.
Ja, und dazu gibt es auch Grautöne, wenn man die Zeit hat, um 3-4 Stunden lang ein Thema zu umkreisen. Ich meine, einer Ihrer großen Podcasts war eben der über Drachenlord. Das war ein anderer Hype. So nannte sich Rainer Winkler, im Internet. Es war ja ein unfreiwillig komischer Metal-Fan, unbeholfen, hat natürlich auch ganz schöne Sprüche rausgehauen. Ja. Und rasch hagelte es Hohn und Spott und die sogenannten Hater, die nennen sich tatsächlich so, die Hasser, ja, pilgern zu seinem Haus in Mittelfranken und machen ihm das Leben sehr schwer. Warum war es für Sie mehr als eine trostlos skurrile Geschichte?
Weil es geht für mich beim Drachenlord, geht es für mich vor allem darum, wie viel eine Gesellschaft aushält, bis sie sich wehrt. Was sind so ein bisschen so die Ränder dessen, was wir aushalten? Und wir haben es dort in der Geschichte zu tun von einem Menschen, der jahrelang gemobbt worden ist durch eine Internetöffentlichkeit, die dann plötzlich nicht nur eine Internetöffentlichkeit war, sondern auch eine echte, die, wir haben es gerade gesagt, sein Haus dann irgendwie irgendwann umzingelt haben, mit Eiern beworfen haben. Die haben sogar ein Festival da veranstaltet vor seinem Haus. Also eine völlig irre, geradezu skurrile Geschichte.
Ja, also es gab eine Flut von Hassmails oder unbestellte Essenslieferungen.
Unendlich viele.
Polizei und kommt täglich. Besonders grausam fand ich diesen Heiratsantrag.
Ja,
live,
ja,
das, der ihn am Ende nur vorführt und demütigt.
Ja, und das ist natürlich so, diese Vorführung und diese Demütigung hat mich dann irgendwie interessiert, mich auch gefragt habe, wer sind diese Leute? Und es gab diese eine ganz, ganz entscheidende Szene für mich, als ich da auch im Gerichtssaal war, bei einem dieser Prozesse, da war Rainer Winkler angeklagt. Ironischerweise ist er angeklagt gewesen, weil er sich gewehrt hat an einem Zaun gegen einen, hat eine Taschenlampe da gegen den Kopf gehauen und so weiter. Und einer dieser Hater war da vor Gericht und als er dann irgendwie gegangen ist, also nachdem er seine Aussage getätigt hat, in meinem Kopf ist er wirklich nur hängen geblieben, der wird mal Arzt. Dieser Typ, der da gerade ausgesagt hat, einer der Hater, der ist ein Arzt. Das ist jetzt nicht irgend so jemand, der ständig vor seinem Rechner hängt und nichts anderes macht, außer Videospiele zu zocken, sondern das sind teilweise Anwälte, Ärzte, Leute, die mitten im Leben stehen. Und die sind da plötzlich vor dieser Tür und mobben Rainer Winkler. Und wenn man sich da nicht fragt, was ist das eigentlich für eine Welt, warum passiert das eigentlich? Das ist das, was mich als Journalist da so interessiert hat an der Geschichte.
Und Sie fürchten diese tiefgehende Erosion im Miteinander? In den menschlichen, ja, Werten, das ist nicht eine abgedrehte Internetblase. Das steht für die ganze Gesellschaft.
Ja, weil diese Erosion, die ist auch im Zentrum, finde ich, von Ken Jebsen, weil da ging es ja auch am Ende darum, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn unsere, und das sind die Nachrichten gewesen, die ich bekommen habe bei Ken Jebsen so oft, nämlich von Leuten, die gesagt haben, meine Schwester ist auch so ein bisschen in dieses Loch gefallen oder meine Mutter oder mein Vater, die schauen sich auch diese Videos an und wie kitte ich das, wie repariere ich das? Und meine Antwort da ist, an den Leuten dranbleiben, sie nicht alleine lassen, diesen Zwist nicht zulassen, zumachen, schließen, die Stühle näher zueinander rücken. Das ist der Trick. Und ich glaube, da geht es am Ende bei fast allen Geschichten darum, dass man eben näher zusammenrückt.
Ob ein Hater nach Ihrem Podcast seine Haltung geändert hat?
Ich zweifle das stark an. Ich zweifle das wirklich sehr stark an.
Aber was eingetreten ist, Sie haben ganz schön viel Hass abbekommen. Ob als Winkler-Versteher und Sie hätten vieles Schlechte unterschlagen von ihm. Oder als, das war dann groß geschrieben, Migrant.
Ja.
Das kommt sofort immer, oder?
Das kommt sofort immer. Ja, also ich meine, bei Rainer Winkler, bei dem Drachenlord-Podcast war es tatsächlich so, dass ich da sehr viel Nachrichten bekommen habe, auch damals auch auf Twitter, wo ich dann auch irgendwie aktiv gewesen bin. Sehr viele auch E-Mails und Privatnachrichten und was weiß ich was von Leuten, die ja alle möglichen Sachen gesagt haben. Von Rainer Winkler-Versteher bis hin zu, weiß nicht, was das für eine komische Beleidigung sein soll, aber bis hin zu Migrant. Und ich soll da dahin gehen, wo ich herkomme, habe ich alles erlebt. Ich habe aber tatsächlich ich bin da relativ safe dagegen. Also mich berührt das wirklich überhaupt gar nicht. Ich reagiere auch auf diese Nachrichten
nicht. Gar nicht groß rein, oder?
Ich schaue da schon rein, weil ich werde ja meistens auch getaggt. Also ich sehe das schon irgendwie, aber ich lasse das dann auch ruhen. Für mich ist also die Essenz der Winkler-Geschichte ist auch ein bisschen, dass da die Hater jemanden da gepokt haben, also jemanden so ein bisschen so angestachelt haben und dieses Opfer hat tatsächlich auch reagiert. Und dieses ständige Reagieren hat die nur weiter aufgehetzt. Und ich habe dann sehr früh für mich entschieden, dass ich im Internet überhaupt gar nicht reagiere auf diese Negativitäten. Gar nicht. Ich reagiere wirklich null darauf. Leute sollen mir alle möglichen Sachen schreiben. Ich gebe denen keine Luft. No oxygen, wie man so schön sagt im Amerikanischen. Ich poste das nicht. Ich sage das nicht anderen Leuten. Gucken, was ich für einen Hass bekomme. Gar nicht. Und wenn man das macht, lassen die einen auch irgendwann in Ruhe. Weil wenn das Opfer nicht antwortet, macht es auch keinen Spaß.
1:1. Der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa im Gespräch mit
Kischrau Beros. Kindheit in Kabul, Kiew und Kassel.
Bei Kabul reden wir aber nur über die ersten 3 Lebensjahre. Ich weiß gar nicht, gibt es dann überhaupt ein Bild im Kopf?
Nein, gibt es nicht. Von Kabul habe ich nur Fremdbilder im Kopf. Also von meinen Eltern oder von ich als Kind, irgendwie als Baby in irgendwelchen Armen, von irgendwelchen Fotobüchern, die ich zu Hause habe. Aber ich habe keine aktive Erinnerung an Kabul.
Geboren im Mai 87. Dann kommt der Geburtstag demnächst.
Ja, sehr bald.
Der 39. Der Vater Tierarzt, die Mutter Lehrerin und beide waren in der Kommunistischen Partei Afghanistans. Jetzt ist die zentrale Frage, weil sie überzeugt waren von der Idee oder mit bangem Blick auf die sowjetischen Besatzer?
Oh, weil sie überzeugt waren von der Idee, würde ich sagen. Und nicht mit bangem Blick auf die sowjetischen Besatzer. Wir waren natürlich primär in Kabul, haben dort gelebt. Und in Kabul ging es den Menschen, ging es meinen Eltern, ging es meiner Mutter, vor allem als Frau, sehr gut. Und das ist das Leben, was sie da geführt haben.
Weit fortschrittlicher als bei den Taliban. Kunststück. Und verständlicherweise für Kommunisten dann, als die Taliban übernahmen, 4-jährige Flucht über Kiew und Moskau. Aber diese Staaten sind ja auch erstmal implodiert, zusammengebrochen. Ja. Warum wurde es denn dann am Ende Deutschland, / Kassel?
Es ist ein Zufall gewesen.
Also ich nicht sag das Leuten, gelobte Land.
Nein, ich sage das Leuten auch immer, und es ist auch wirklich nicht despektierlich gemeint. Ich kriege da immer einen auf die Mütze, wenn Leute aus Kassel mich über Kassel sprechen hören. Aber natürlich landet man nicht bewusst in Kassel. So, also wenn man auf der Flucht ist, sucht man sich nicht als Ziel erstmal Kassel aus, sondern wir waren unterwegs und ich glaube, wir wollten eigentlich nach Skandinavien, nach Dänemark. Man schaut immer, wo sind andere Leute, die man kennt, vielleicht Verwandtschaft, und wir wollten eigentlich nach Dänemark und sind dann irgendwann in Berlin gelandet, und dann haben sich eben Verwandte aus Kassel bei uns gemeldet und gesagt, ihr könnt auch zu uns kommen, wir helfen euch hier eure Papierkram irgendwie auszufüllen, und dann haben wir Asyl beantragt und waren dann auch in Kassel in einem Asylheim, und so sind wir da hingekommen. Also es ist ein reiner Zufall gewesen. Also ich hätte jetzt genauso gut auf Dänisch mit Ihnen sprechen können.
Mit mir
ist ein
nicht.
Reiner Zufall gewesen. mit Ihnen nicht. Aber wer weiß, vielleicht hat ja auch Ihr Leben eine andere Wendung genommen und Sie wären jetzt in Dänemark.
Es ist ja eben Geburtsroulette weltweit.
Ja, also man weiß es halt, genau, das ist das Ding. So, ne? Es ist so ein wahnsinnig viel Zufall.
Bei
und man sucht sich das oft nicht aus.
War es dann aber so rechnerisch mit 7 dann in Deutschland mit ganz 7, und gar angekommen, vermutlich dann auch eingeschult?
Ja.
Haben Sie noch eine Erinnerung an den ersten Schultag?
Ich weiß nur, dass eines meiner ersten deutschen Wörter, die ich gelernt habe, Winter gewesen ist. Das ist eines der ersten Wörter, die ich gelernt habe. Und sonst habe ich eigentlich ganz positive Erinnerungen. Also es ist auch natürlich sehr fragmentiert, weil man ist so in den ersten Jahren auch sehr viel damit beschäftigt, überhaupt sich irgendwie zurechtzufinden.
Und Sie mussten sich wahrscheinlich schon selber durchboxen, oder hatten Sie da schon Schulbegleiter neben sich?
Nee, man muss da schon so seine eigene Community auch finden. Also
deutsche
an Menschen
Sprache
finden,
lernen.
Die man sich hängt, die deutsche Sprache lernen. Und da ist man so ein bisschen, wird man ins kalte Wasser geworfen. Und das ist am Anfang wirklich einfach nicht einfach. Und ich weiß aber natürlich, als Kind begegnet man diesen Herausforderungen noch anders als Erwachsener. Wenn ich jetzt als Erwachsener irgendwo in ein anderes Land jetzt gesteckt werden würde, ins kalte Wasser, würde ich natürlich anders damit umgehen als als Kind. Als Kind ist man auch neugierig und freut sich. Irgendwie ein neues Abenteuer, Dinge verändern sich und man lernt neue Leute kennen.
Haben Sie Freunde gefunden?
Ich habe Freunde gefunden, ja. Ich habe viele gute Freunde auch gefunden. Auch Freundeskreise, die sich verändert haben über die Jahre. Weil je mehr man über sich selbst auch erfährt und je mehr man irgendwie Fuß fasst, desto entscheidender, desto eigensinniger und bewusster trifft man auch Entscheidungen darüber, mit was für Leuten will man sich jetzt zurechtfinden, mit welchen Leuten dann irgendwie nicht. Und das hat sich bei mir dann sehr schnell emanzipiert irgendwann, ja.
Und wenn ich so zurückbeame, der junge Keschrau als Teenie mit 17, wie kommt der daher? Klamotten, Bands.
Der junge Keschrau als 17 ist, glaube ich, in einer Identitätsstörung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mit 17 ist man immer noch auf der Suche irgendwie.
Allerdings.
Und ich habe immer, ich glaube, bei mir war es immer so, ich habe immer versucht, mich an die Freundeskreise, die ich gefunden habe, irgendwie so ein bisschen anzupassen. Weil ich hatte das nicht dieses so, naja, das sind so Freunde, mit denen ich schon in den Kindergarten gegangen bin. Das sind Freunde, mit denen ich übernachtet habe, noch als Kind. Das sind so oft Freundeskreise gewesen, wo beste Freunde drin waren. Leute, die sich so seit Jahrzehnten irgendwie kennen und Ewigkeiten kennen. Und ich war immer so ein bisschen so dieser Typ, dieser Außenseiter, der irgendwie da reingekommen ist. Und deswegen, das hat man, glaube ich, auch gesehen in der Art, wie ich mich gekleidet habe oder wie meine Eltern mich gekleidet haben. Ich habe ja einen jüngeren Bruder, ein Jahr jüngeren. Und in den ersten Jahren war ich noch, meine Mutter hat uns da einfach gleich gekleidet. Sie sagt, das war eine gute Idee,
Grusel,
dass wir beide immer dieselben Dinge anziehen. Ja.
Aber Sie haben auch einen Sinn entwickelt für Literatur. Sie haben es belegt an der Uni. Kommunikationswissenschaft, haben es nicht zu Ende geführt. Aber dauerhafter scheint mir das Faible damals für einen Tatort gewesen zu sein. Welche Rolle spielte denn der in Ihrem Leben?
Naja, Faible für Tatort ist ein bisschen viel vielleicht. Aber der Tatort, ich weiß noch, einer der entscheidenden Momente war in Erfurt. Da sind wir an einem Mittwoch, war das, glaube ich, weil mittwochs war immer Wiküler-Tag in einer unserer Lieblingskneipen. Wiküler ist dieses Bier. Und da lief der, und da haben wir Tatort geguckt. Und es war das erste Mal so dieses Public Viewing einer deutschen Institution. So. Und irgendwas hat das mit mir gemacht. Ich habe mir das Gefühl gehabt, jetzt bin ich irgendwie angekommen. Ich bin hier Mittwochabend in Erfurt, in Ostdeutschland, in einer Kneipe, an einem Mittwoch, trinke dieses Bier und schaue Tatort mit meinen deutschen Freunden. So. Und irgendwie war das irgendwie so ein Moment von Ankommen.
Ja. Ich habe mal nachgeschaut. Im Persischen bedeutet Beros glücklicher Tag. Haben Sie Talent zum Glücklichsein?
Ich habe ein Talent zum, habe ich ein Talent zum Glücklichsein? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich will dieses Talent gar nicht. Ich finde.
Was?
Ja, ich finde, Unglück oder auch das Empfinden von Unglück, das Empfinden von Trauer, von Sorge, das ist etwas, was mich schon über die Jahre auch geprägt hat und was auch die Art und Weise, wie ich erzähle und wie ich gerne über Geschichten nachdenke, auch geprägt hat. Ich glaube, also natürlich bin ich glücklich, ich habe auch meine glücklichen Momente und glückliche Tage, gar keine Frage, aber ich glaube, das, was uns alle dreidimensional macht und deswegen es auch so wichtig macht, dass Menschen wie ich auch in Deutschland sind, ist genau diese Erfahrung, dieses Durchlaufen von allen möglichen Gefühlen, die uns irgendwie auszeichnet. Und deswegen würde ich sagen, habe ich das vielleicht eher das, das Talent für alle Emotionen. Das finde ich gut.
Und glücklich ist man ja am Ende doch nur in Momenten. Wir Richtig. Hören Michael Kiwanuka, Tell Me a Tale.
Tell me a tale that always was. Sing me a song that I'll always hear. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe.
Bayern 2, 1:1 und mit mir in Berlin verbunden, der preisgekrönte Kollege und Podcast-Schöpfer Keschrau Beros. Der erzählt opulent, persönlich und raffiniert, wie ich finde, wesentliche Geschichten. Stark auch der Mehrteiler über Mesut Özil. Jetzt weiß ich, Sie sind kein Fußballfan, sondern Sie haben sich vor allem gefragt, wie wurde der umjubelte Deutsche mit türkischen Wurzeln, dieser Fußballstar, wieder zum geschmähten Türken? Und wie das erzählt ist und wenn es einem dann dämmert, das ist schon deprimierend auch.
Ja, das ist eine dieser klassischen, eine Geschichte hinter der Geschichte Geschichten. Weil der Fußball an sich, Sie haben es gesagt, das ist der erste Satz, den ich in dem Podcast sage, der interessiert mich nicht. Also ich bin kein großer Fußballfan. Aber die Geschichte dahinter, die ist schon wahnsinnig traurig irgendwie. Und es ist irgendwie eine Art auch Tragödie, würde ich fast schon sagen, was da irgendwie passiert ist. Und auch, was das mit einem Menschen gemacht hat und die Verbindungen, die diese Person dann gesucht hat, als sie von dieser einen abgestoßen worden ist. Diese sehr enge Verbindung, die diese Person auch hier in Deutschland oder nach Deutschland auch gespürt hat. Und wie krass und wie groß diese Enttäuschung gewesen ist. Und für mich sagt das auch ein bisschen was aus über die Fragilität auch einfach, von Menschen so und was es bedeutet, dass wir einen guten Umgang miteinander pflegen. Weil wenn wir das nicht tun, sind diese Enttäuschungen, die sitzen oft so tief, man merkt das gar nicht, man weiß gar nicht, was in diesen Leuten vorgeht. Diese Enttäuschungen sind so tief, dass sie auch kontraproduktiv werden können, dass sie auch dann wieder zurückfallen auf die Gesellschaft, aus der sie auch entstanden sind und dass sie Schaden anrichten können. Und das passiert alles in dieser Mesut Özil-Geschichte und deswegen fand ich sie so interessant.
Ja, er will unbedingt dazugehören und es gelingt ihm nicht. Und wer jetzt gerade ein bisschen hineingehört hat in ihre Stimme, der ahnt, es geht auch um sie. Und am starken Ende von dem Podcast sprechen sie auch sehr persönlich. Haben Sie da nicht kurz gezögert?
Ja, ich dachte, es war unvermeidlich, dass man da mal ein paar Sätze Klartext redet. Also wir haben ja 8 Episoden gemacht und haben ganz am Ende habe ich das Gefühl gehabt, ich muss mal ganz kurz mal sagen, was das für mich bedeutet. Und der Trick dahinter ist aber auch, dass man sich dieses Wort am Ende erstmal verdienen muss. Auch als Journalist, als Autor, als Podcastmacher. Deswegen haben wir die 7 Episoden vorher. Also wir ebnen im Grunde genommen den Weg dazu. Ich könnte so in keinen Podcast einsteigen. Das muss am Ende quasi stehen, wo ich dann einmal irgendwie was sage. Und für mich war diese Erkenntnis, nämlich zu sagen, dass Integration nie gelingt, dass das immer ein Beta-Zustand ist, ein unfertiger Zustand ist, dass Leute, die integriert worden sind, eigentlich nicht integriert worden sind, weil Integration ist immer quasi nur davon abhängig, wie lange die andere Seite das aushält, diese integrierte Person. Das war für mich eine Erkenntnis nach diesem Podcast, die auf der einen Seite ja sehr traurig ist und auf der anderen Seite auch irgendwie gut, dass man das quasi so erkennt, weil das natürlich auch hilft im Umgang mit diesen Situationen.
Ja, der bittere Kern, der bei mir hängen geblieben ist, wenn es nicht gut läuft, im Zweifel, in Krisenzeiten, werde ich nicht dazugehören. Vermutlich wieder ausgestoßen. Mit wie großer Sorge schauen Sie denn auf die kommenden Wahlen in diesem Jahr zum Beispiel in Deutschland?
Ja, mit großer Sorge, würde ich sagen. Also mich besorgt das schon. Also vor allem jetzt, nachdem ich mich jetzt ein Jahr mit den USA beschäftigt habe und wie sich das Land verändert hat und wie sich auch Deutschland verändern würde, wenn sich die Machtsituationen verändern und was das für Menschen wie mich auch bedeutet. Ja, mich besorgt das schon. Also ich hatte auch schon teilweise auch, wir haben ja die Situation gehabt hier in Deutschland, wo es ein bisschen wütender herging, wo es ein bisschen lauter war, wo Leute wie ich aus guten Gründen vielleicht ein bisschen ängstlicher auf die Straße gegangen sind, wo ich Anrufe von meiner Mutter bekommen habe, die gesagt hat, pass auf dich auf, nach Hanau zum Beispiel. Das sind natürlich Situationen, die gehen an einem, ziehen an einem nicht vorbei. Und natürlich besorgt mich das. Ich frage mich dann schon, was das dann mit uns macht.
Aber Sie haben entschieden, Visier auf. Also vorletztes Jahr im Spiegel haben Sie geschrieben, Deutschland wird durch Einwanderung zu einem besseren und reicheren Land in jeder Beziehung.
Ja, davon bin ich überzeugt.
Gab es sicher auch Reaktionen.
Ja, auf jeden Fall gibt es da auf sowas immer Reaktionen, aber jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht, würde ich sagen. Und das ist leider, es ist einfach die Wahrheit. Ich finde auch, dass wir als zugezogene Migranten, welches Wort man auch immer verwenden möchte, dass wir uns diesen Platz in dieser Welt und in diesem Land einfach auch nehmen müssen. Und zwar breitschultrig auch. Und sagen müssen, hey, wir sind ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft. Wir sind nicht einfach nur Teil einer Diskussion, bei der dann Leute in Talkshows sitzen und über uns reden und was man mit uns alles machen kann und ob es irgendwelche Plastikkarten gibt, die man bekommt, um beim Aldi einkaufen zu gehen, wann man uns los wird, wann man uns reinlässt, ob wir best gute Arbeitskräfte sind oder nicht, sondern ich bin eher Richtung, ey, ich bin selbstverständlicher Teil dieses Landes, ihr habt mir gar nichts zu sagen, ich bin wichtig, ich mache hier meine Sachen und ich glaube, ich tue diesem Land gut. Und mit diesem Selbstbewusstsein, das wünsche ich mir, dass wir weiter so auftreten.
Ja, und Sie sagen, wenn man rechtsradikale Positionen abbildet, das ist nicht einfach die andere Seite zu Wort kommen lassen.
Ja, das ist nicht die andere Seite. Also es ist ja auch dieses, das will man ja immer machen. Man will ja, ich verstehe das ja als Geschichtenerzähler irgendwie auch. Man will irgendwie einfache Geschichten erzählen. Es ist immer gut gegen böse, wir gegen die, unten gegen oben. Und die Wahrheit ist, dass es halt eben nicht so einfach ist. Und die andere Seite von links ist eben nicht immer rechts.
Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie suchen immer die kleine Geschichte, um die große dahinter zu erzählen. Und das ist wirklich sehr raffiniert gemacht und stimmungsvoll und ein wesentlicher Punkt ist da diese eigens komponierte Musik.
Ja.
Das ist keine Klangtapete, wenn man reinhört, das ist im Grunde fast Filmmusik für den Kopf zu ausgewählten Szenen.
Im Grunde ist das Filmmusik, ja, deswegen bringen wir auch die Musik auch als eigene Soundtracks immer heraus, also die bekommen das auf Apple Music und Spotify und so, können sich das anhören. Für uns ist Musik eben keine Hintergrundmusik. Musik ist für mich auch Journalismus in diesem Zusammenhang, weil Musik erzählt hier ihre eigene Geschichte. Musik bekommt bei uns den Raum, auch eine Ebene im Grunde zu erzählen, die ich als Host oder auf der anderen Ebene, auf der erzählenden Ebene vielleicht nicht erzähle. Musik ist auch ein Miterzähler. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir da so Leute haben, Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die fantastische Musik machen im Engtanz mit der Geschichte, die wir da erzählen. Also quasi im Verständnis davon, was da eigentlich passiert. Yannick Werner, unser Head of Sound bei Undone zum Beispiel, der hat jetzt die Musik für This is America gemacht und ich finde, das ist einfach eine sensationelle Arbeit. So, und ich würde mir wünschen, dass das auch mehr gewertschätzt wird in der Podcast-Welt, dass man eben diese Musik auch hervorhebt, wenn man sich diese Arbeit macht. Oder Benjamin Drees, mit dem wir auch zum Beispiel Schwarz-Rot-Gold gemacht haben, Mesut Özil, zu Gast bei Freunden, der die Musik dafür komponiert hat. Ich bin da wahnsinnig stolz auf diese Ebene.
Am Ende warte ich schon fast immer auf die Trompeten. Ja. Aber das Ganze ja, genau. Kostet natürlich auch. Sie haben ein Dutzend Leute. Es gibt Auslandsreisen bei den Scam-Fabriken zum Beispiel. Und Sie haben einmal gesagt, es wird sechsstellig rasch. Sechsstellig kann 100.000 heißen, kann auch 900.000 heißen. Und ich habe aber nie verstanden, läuft das dann über die 4 Millionen Klicks, wie im Falle von Ken Jebsen, oder ist das alles quasi Kooperation ARD, Spiegel, RTL, die zahlen das letztlich?
Ja, so ist das. Bei den Co-Produktionen, also beim Podcasting, bekommt man für die Streams kein Geld, anders als bei der Musik.
Fast also Spotify, nichts oder nichts?
Gar nichts.
Also Spotify. Wenn 4 Millionen das abrufen,
kriegst du keinen Cent dafür. So funktionieren halt Podcasts einfach nicht.
Aua.
Das heißt, ja, das bedeutet, also jeder Stream, den man da hat über Apple, Spotify und so, die zahlen gar nichts dafür. Was man eben deswegen macht, ist beim Podcast entweder über Werbung, also die Vermarktung, dass man Werbeplätze hat, die man irgendwie dann verkauft und dadurch kommt Geld rein. Oder eben, und da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir das hier in Deutschland haben, über das öffentlich-rechtliche System, weil man hier solche Projekte wie zum Beispiel eben Legion oder This is America, Projekte, die durchaus eben was kosten und die aber auf dem freien Markt vielleicht nicht die gewinnbringendste Option sind, dass man solche Projekte tatsächlich umsetzen kann, solche dokumentarische Arbeiten. Weil wenn man dann mit all diesen Leuten arbeitet, dann kostet das natürlich auch Geld. Und wenn man vor allem denen faires Gehalt irgendwie zahlen möchte, ist das am Ende nicht ganz günstig. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir hier zum Beispiel eben die ARD oder den ZDF haben, die solche Projekte eben möglich machen können.
Und wie eng sind Sie in der Zange von Zielgruppenanalysten und Marketingfachleuten?
Ich bin das nicht. Also die Kolleginnen vielleicht auf der anderen Seite von der ARD und ZDF sind das. Die müssen sich dann darum kümmern, dass sie die Sachen so auswählen, dass das da reinpasst. Ich denke über diese Dinge überhaupt nicht nach, über Zielgruppen und was weiß ich was. Das interessiert mich wirklich überhaupt gar nicht. Ich verlasse mich da auf meine Intuition und auf die Geschichten, die wir da erzählen wollen. Und ich bin überzeugt, eine gute Geschichte kann alle möglichen Leute erreichen.
Wie schön von gestern. Und Sie sind ja noch nicht mal 39. Bayern 2, 1:1 und mit mir in Berlin verbunden. Keschrau Beros, ein Kollege, der auf Langstrecke große Geschichten erfolgreich erzählt im Podcast. Die größte auf Erden ist ja wohl die Liebe. Und so gibt es einen Mehrteiler über Scam-Fabriken in Asien. Also von dort wird quasi in Callcentern im Internet angebandelt, Liebe versprochen, das Gegenüber betrogen und ausgenommen. Was hat Sie daran so sehr interessiert? Vor allem ist es ja auch weit weg.
Es ist weit weg, aber auch eben überhaupt nicht weit weg, weil wir mit der Geschichte ja beginnen in Deutschland. Bei einer Person, die auf Dating-Webseiten unterwegs gewesen ist und dort ja einem Scam auferlegen ist. Und das führt natürlich dazu, dass die Geschichte plötzlich gar nicht mehr so weit weg ist, nämlich nicht in Myanmar, da wo die Scam-Fabriken sind, sondern plötzlich in irgendeiner westdeutschen Stadt. So. Das hat uns daran natürlich interessiert, nämlich wo kommt das her? Wer sind diese Leute auf der anderen Seite, die diese Scams machen? Was treibt die eigentlich an? Und vor allem, wie sieht es eigentlich aus? Also wie sieht diese Industrie geradezu aus? Weil diese Scams, die passieren nicht zwischendurch, hier und da mal, sondern die sind organisiert.
Ja, das Fiese ist, dass das Niedrigste und das Höchste hier gekoppelt werden. Von Ihnen ist das Zitat, wenn das, wonach wir uns sehnen, Nähe ist, Verbundenheit, Liebe, wie viel wären wir bereit dafür zu zahlen?
Ja.
Da wird es vollkommen irrational und da gehen manche Leute seelisch und materiell bankrott.
Ja, da haben Leute herausgefunden, wie man sich im Grunde genommen in diese sehr, sehr ja, verwundbaren Situationen irgendwie reinsetzt und diese Situationen auch maximal ausnutzt. Und Leute sind dann, wenn sie tatsächlich so auf der Suche nach der großen Liebe sind und dann vermeintlich jemanden gefunden haben, sind dann oft dann eben auf beiden Augen blind oder lassen sich dann irgendwie auch ein bisschen treiben. Und diese Leute sind ja auch sehr, sehr gewieft. Also sie sagen dann zum Beispiel Dinge wie, naja, erzähl niemanden von deinen Freunden, von unserer Liebe, weil die würden es nicht verstehen. Und dann machen das die Leute auch nicht. Die erzählen dann niemanden davon was. Die sind dann ganz alleine mit diesem Scammer. Und dann ist das plötzlich ein Vier-Augen-Gespräch. Und in diesem Vier-Augen-Gespräch, da passiert der Betrug.
Mehrheitlich Frauen, schätze ich.
Mehrheitlich Frauen, aber es trifft auch Männer. Es geht immer am Ende darum, ist man in einer Situation, in der man tatsächlich so wahnsinnig verwundbar ist. Und es sind oft Frauen tatsächlich, aber Männer trifft es auch.
Und warum sind eigentlich die Betrüger auch Opfer?
Ja, das ist natürlich so der Twist in dieser Story. Nämlich da kommt wieder die Ambiguität rein, von der ich Ihnen schon erzählt habe. Nämlich, dass die Menschen, die in diesen Scam-Fabriken in Myanmar sitzen, einem bürgerkriegsgebeutelten Land, dass diese Menschen oft auch gescammt worden sind, unter falschen Vorwänden in diese Scam-Fabriken quasi fast schon entführt worden sind und dort arbeiten müssen für ihre Freiheit. Das ist natürlich ein völlig anderer dann menschlicher Abgrund, in den man sich dann irgendwie hineinbegibt, weil da unterhalten sich zwei dann plötzlich, die beide gescammt werden.
Jetzt gehe ich über eine wackelige Brücke und frage, wie schaut es bei Ihnen aus mit der Liebe?
Das ist wackelig. Ich bin verliebt, das sollte ausreichen.
Ach, wie schön. Ganz frisch?
Nicht ganz frisch, nein. Es geht schon ein bisschen.
Der große Erzähler wird wortkarg, aber es darf er auch. Nach Stationen in Neukölln, Moabit und Kreuzberg habe ich gesehen, Sie wohnen jetzt im bürgerlichen Charlottenburg und haben bekannt, ich habe dadurch fast alle Freunde verloren. Aber ich nehme an, das ist Ironie, oder?
Das ist ein bisschen Ironie, ja. Aber ein paar Freunde habe ich verloren, glaube ich. Ja, man ist ja, wenn man dann in Charlottenburg zieht, im alten West-Berlin, ich war vorher halt eben in Kreuzberg, also so in so Gebieten, wo halt eben viele meiner Freunde irgendwie auch sind, da verändert sich natürlich ein bisschen was, die Wege werden ein bisschen länger und in Berlin ist man ja so ein bisschen geneigt, so in den eigenen Kiezen zu bleiben, in den eigenen Regionen zu bleiben und sich da kaum wegzubewegen. Und wenn da jemand so ganz weit wegzieht, dann macht er sich unbeliebt. Und das ist bei mir auf jeden Fall auch passiert.
Nur ganz rausziehen werden Sie vermutlich nicht, denn das zweite Zitat lautet, ich brauche die Ablenkung einer Großstadt. Auch wenn die Stadt, wie Sie sagen, glänzt durch komplette Abwesenheit von Freundlichkeit.
Das ist, man gewöhnt sich da ein bisschen daran. Das ist dieser, also man redet sich ja diese Dinge oft schön, indem man sagt, ja, das ist ja Charme. Das ist der Berliner Charme.
Berliner Schnauze.
Und Berliner Schnauze. Und nichts daran ist Berliner, also das ist ja einfach eine Romantisierung von Unfreundlichkeit. Nee, ich mag das überhaupt nicht, aber man gewöhnt sich ein bisschen dran. Und man findet ja auch, weil diese Stadt ja auch so groß ist, groß genug ist, man findet da schon so seine Ecken. Man weiß dann so, was vermeide ich und was vermeide ich nicht? Wo begegne ich vielleicht eben dieser Freundlichkeit, die ich auch suche in diesem Miteinander und wo begegne ich ihr nicht. Und es sagt ja auch niemand, dass ich auch immer freundlich bin. Ich bin manchmal auch verschlossen. Hier, als Sie zum Beispiel nach der Liebe gefragt haben, da habe ich auch zugemacht.
Das ist dann sehr persönlich.
Das ist dann persönlich, ja, genau.
Und ich bin noch kurz zusammengezuckt. Vor einem Jahr, Crunch, haben Sie eine große ARD-Doku, 55 Minuten gedreht über die knallharte Welt der Videospielentwickler.
Ja.
Und ich dachte mir, oh, jetzt reicht im Hören doch nicht mehr. Langsamer Abschied vom Podcast, ab zum Bild.
Nee, das passiert nicht. Also Leute glauben tatsächlich, dass Video das Upgrade zu Audio ist. Und ich möchte diesem Trugschluss was entgegensetzen, nämlich dass es nicht so ist, dass Audio ein eigenes Medium ist, was nicht als ein erster Schritt verstanden werden sollte Richtung der nächste muss obviously Video sein. Das ist der Schritt nach vorne. Und das ist auch das Problem, das wir in der Audiobranche auch gerade so ein bisschen haben, dass Leute mal so diese Videoebene noch dazu wollen. Plötzlich muss man Videopodcasts machen, weil irgendwie Audio offenbar nicht ausreicht. Und ich möchte alle Leute, die Podcasts machen, eben dazu ermutigen zu sagen, Audio ist genug, Podcast reicht aus, Video ist nicht die natürliche Weiterentwicklung von Audio. Ich mache beides gerne, also ich habe diese Doku sehr gerne gemacht, weil ich eben auch gerne als ein Konsument bin, ich schaue gerne Dokus, ich schaue gerne Filme, Serien, das sind für mich große Inspirationsquellen, auch für Audio im Übrigen und werden das auf jeden Fall auch weitermachen, aber wir werden auch Podcasts weitermachen.
Danke, danke, höre ich gern und man kann sich auch im Hören ein Bild machen von der Person. Hoffe ich zumindest.
Absolut.
In der Stunde
Bild auch.
Ist es gelungen. Nächstes Jahr werden Sie 40. Endlich?
Jetzt haben Sie mich schon mehrfach daran erinnert, wie alt ich jetzt werde.
Jung.
Und
ich bin auf der anderen Seite. Weit weg am Horizont winke
ich. Oder wie jung ich bleibe, ja. Ich freue mich drauf. Ja, also mich bedrückt das gar nicht so sehr. Das Einzige, was mich dann bedrückt, ist, wenn ich darüber nachdenke, was ich alles noch machen möchte. Und ich denke mir, oh, die Zeit läuft mir davon.
Aber, zweite Halbzeit.
Ich freue mich drauf. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der so irgendwie zurückblickt und sagt, ah, vor 10 Jahren war das Leben noch geiler oder ich wäre gern wieder 18. So überhaupt nicht. Ich freue mich, dass ich diese Last jetzt auf mir habe, die ich mir in den letzten Jahrzehnten quasi aufgeladen habe. Diese Last, die mich zu dem Menschen macht, der ich heute bin. So. Und darüber freue ich mich. Deswegen freue ich mich auch auf meinen 40. Geburtstag.
Ich freue mich über unsere Begegnung. Vielen Dank für die Stunde, Kesch Rauberos.
Dankeschön, Herr Joa.